Deutschlandfunk.
Ich hätte nie gedacht, dass das so hilft. Nie. Weil ich habe das schon so, so lang und ich bin echt begeistert.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und eben gehört habt ihr Tina. Sie hat ihre Insomnie per App in den Griff bekommen und darüber sprechen wir heute. Unser Thema ist Schlaftherapie per App. Und eine, die sich auch um Menschen mit Schlafstörungen kümmert, ist Dr. Christine Blume, wie immer hier an meiner Seite. Christine, du hast Studien mitgebracht, die zeigen, was solche Therapie-Apps können.
Ja, hallo Ilka. Genau, wir schauen uns halt mal an, worauf man sich eigentlich so einlässt, wenn man so eine App nutzt, wie man da drankommt und ob Therapie-Apps echt ein Ersatz für eine menschliche Therapeutin oder einen Therapeuten sein könnten.
Und in unserem Mythencheck, da sprechen wir heute über einen Satz, den viele Menschen mit Insomnie wahrscheinlich kennen. Ich werde nie wieder gut schlafen können. Christine, so viel darf ich spoilern, glaube ich, an der Stelle. Du kannst da Hoffnung machen.
Ja.
Und damit herzlich willkommen zum Schlaf-Podcast eures Vertrauens. Wir beide treffen uns hier jede Woche und sprechen über ein neues Schlafthema. Wir wollen aufräumen mit Schlafmythen und ihr bekommt bei uns wissenschaftliche Erkenntnisse rund um den Schlaf. Die hast du dabei, Christine. Christine ist Schlafforscherin an der Uni Basel und auch Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Also, das habe ich eben auch schon gesagt, zu dir kommen auch Menschen mit Insomnie und du hilfst dann.
Ja, genau. Und am anderen Mikrofon hört ihr, wie schon seit über 80 Folgen, Ilka Knigge. Ilka ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Und vorab noch ein Aufruf. Wir möchten hier aber über Schlafen, über das Thema Schnarchen sprechen. Und wenn du selbst schnarchst oder mit jemandem das Bett teilst, der oder die das macht, dann schreib uns doch bitte mal eine E-Mail an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns auf deine Erfahrungen und ich sage schon mal Danke an der Stelle. Heute aber unser Thema Schlaftherapie per App. Christine, es gibt sicher Leute, die haben noch nie gehört, was das eigentlich sein soll. Lass uns mal kurz darüber sprechen. Was ist denn so eine Schlaftherapie-App?
Ja, das ist ein Schlaftherapieprogramm, das man entweder am Computer oder auch am Handy durchführen kann, also online. Ich muss für die Therapiestunde nicht zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin in die Praxis gehen, sondern ich mache das einfach da, wo ich gerade bin, eben in der App oder am Computer. Die Inhalte dieser Therapie, die stammen aus der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie, eine Spezialform der kognitiven Verhaltenstherapie, also einer Psychotherapie für Menschen eben mit Insomnie, bedeutet Einschlafstörungen und oder auch Durchschlafstörungen mit einer entsprechenden Tagesbeeinträchtigung. Und nach der wissenschaftlichen Leitlinie ist diese Therapieform, also die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, eben auch die erste Wahl zur Behandlung der chronischen Insomnie. Und bei den Apps ist es jetzt so, dass was ich da zum Beispiel über den Schlaf lerne, die Strategien, die mir vermittelt werden, das unterscheidet sich jetzt erstmal nicht oder zumindest nicht wesentlich von der Schlaftherapie, die man jetzt auch bei einem niedergelassenen Psychologen oder bei einer Psychologin machen würde. Ein großer Unterschied ist aber, die App, die ist immer und für alle Menschen mit einem Computer oder einem Smartphone verfügbar. Das heißt auch, die Suche nach einer Therapeutin oder einem Therapeuten, das dauert ja, wissen wir, oft sehr lange. Und auch das Warten dann auf einen Therapieplatz, das fällt mit so einer App weg.
Und das kann schon mal ein echter Vorteil sein. Eine unserer Hörerinnen hat es ausprobiert. Ihr habt sie ja eben schon gehört. Tina, sie kommt aus Marbach am Neckar und sie hat mir für diese Folge erzählt, wie es ihr mit der Schlaftherapie per App ergangen ist und vor allem auch, wie es ihr vorher ging.
Also grundsätzlich war das so, dass ich ins Bett gegangen bin und mindestens 2 Stunden gebraucht habe, bis ich eingeschlafen bin. Und eigentlich oft auch schon im Vorfeld natürlich wusste, dass es nicht so gut wird. Und dann wache ich nachts relativ oft auf, also 2 bis 3 Mal und brauche dann auch nochmal 1 Stunde mindestens, bis ich wieder einschlafen konnte. War dann oft auch schon vorm Wecker morgens wach und bin halt immer relativ unausgeschlafen gewesen und müde halt.
Ja, das, was Tina da beschreibt, das sind ganz klassische Symptome einer im sogenannten Insomnie. Also sie hat sehr oft Einschlafstörungen, sie wacht auch nachts immer wieder auf und braucht dann lange, um wieder einzuschlafen. Und morgens wacht sie auch häufig noch zu früh auf. Und der gestörte Schlaf, den hat sie nicht nur in der Nacht, sondern der wirkt sich eben auch auf ihren Tag aus. Und das Ganze ist, so wie ich es verstehe, ja auch nicht nur mal eine kurze Phase, sondern das dauert ja länger.
Ja, auf jeden Fall. Also Tina hat mir erzählt, sie hatte schon als Kind Probleme mit dem Schlafen. Da konnte sie es dann besser wegstecken, meinte sie. Jetzt als Erwachsene war der Leidensdruck dann einfach mega hoch.
Also ich mache auch echt viel Sport und ich arbeite ja auch Vollzeit. Und irgendwann ging das einfach nicht mehr. Und dann bin ich auch zum Arzt und wir haben viele homöopathische Sachen ausprobiert. Ich habe autogenes Training, ich mache Yoga. Ich habe einfach viel ausprobiert, aber es hat halt nichts so richtig geholfen. Und der Arzt hat halt jetzt am Ende gesagt, dann helfen halt nur noch Schlaftabletten. Aber es gibt eben keine, die nicht abhängig machen. Und das wollte ich halt auf gar keinen Fall nehmen.
Ja, ist echt einfach ein krass hoher Leidensdruck, den sie da beschreibt. Ja. Und ich finde es auch total beeindruckend, was sie alles probiert hat. Also Sport, Yoga, autogenes Training. Und da muss man auch sagen, das sind alles total gute Ansatzpunkte, aber alleine leider bei einer Insomnie nicht wirksam. Und ehrlich gesagt, ich hätte es auch total verstanden, wenn sie dann zu Schlafmitteln gegriffen hätte. Mhm. Vor allem ja, nachdem der Hausarzt ihr gesagt hatte, das sei die einzige Möglichkeit.
Was ja auch nicht stimmt, ne?
Nee, das muss man dazu auch mal sagen. Und deshalb machen wir ja auch diese Folge heute. Ja, und dennoch hat sie, und das fand ich sehr beeindruckend, reagiert, wie ich das oft auch bei meinen Patientinnen und Patienten erlebe. Sie hat nämlich für sich ja entschieden, ich will keine Schlafmittel nehmen. Und ich finde das immer ganz toll und ja, ich habe natürlich auch eine Alternative im Angebot.
Oh ja, und dann kamst sogar du in diesem Falle auch ins Spiel, Christine. Mhm. Tina hat nämlich dir geschrieben.
Genau, Tina hat mir im Frühjahr 2024 eine Mail geschrieben und gefragt, ob ich ihr jemand in Süddeutschland empfehlen könnte für eine Schlaftherapie. Ich habe ja dann zwar zwei Adressen von KollegInnen genannt, habe aber leider auch direkt dazu sagen müssen, dass die Wartezeiten in der Regel sehr lang sind und das wäre jetzt auch beides nicht bei ihr um die Ecke gewesen. Und in der Mail habe ich aber auch empfohlen, es mal mit einer Therapie per App zu probieren. Mhm.
Ist das so ein typischer Fall, in dem du so eine Schlaf-App empfiehlst? Also wenn jetzt wirklich kein Therapeut, keine Therapeutin in der Nähe ist?
Ja, das mache ich eigentlich fast immer. Und ich muss auch zugeben, leider kann ich in den seltensten Fällen wirklich jemanden empfehlen, auch weil uns so ein Verzeichnis der Therapeutinnen und Therapeuten komplett einfach fehlt. Und ich mache das einerseits, weil ich den Menschen, die mir schreiben, natürlich irgendwie gerne trotzdem Hilfe anbieten möchte. Und auch, weil ich das aus der Perspektive der Forschung wirklich hier mit gutem Gewissen auch tun kann. Weil wir eben aus Studien wissen, dass die Ergebnisse oft sogar ähnlich gut sind wie bei einer Therapie face-to-face, also wo man eben zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin geht. Und selbst wenn man es geschafft hat, ja bei jemandem auf die Warteliste zu kommen, dann empfehle ich das trotzdem immer noch, einfach um auch diese Zeit, bis man dann tatsächlich einen Therapieplatz hat, die Therapie anfangen kann, um diese Zeit zu überbrücken. Und denke immer, in der Zwischenzeit dann mal eine Therapie-App auszuprobieren, das kann ja nicht schaden.
Ja, absolut. Lass uns an der Stelle mal kurz klären, wie man überhaupt rankommt an die App. Also es gibt die ja nicht mal eben so frei im App oder im Play Store.
Ja, also runterladen könnte man die sich schon.
Ja, habe ich gemacht für diese Folge. Genau, es funktioniert nicht.
Ja, genau, ich auch. Genau, aktiv nutzen kannst du sie eben nur mit so einem Freischaltcode. Und den bekommst du zum Beispiel mit einem Rezept vom Arzt oder der Ärztin. Übrigens spricht man deshalb auch umgangssprachlich manchmal so von App auf Rezept. Mhm. Also diese Therapie-Apps, da sagt man dann, das ist eine App auf Rezept. Und vielleicht auch nochmal als Hinweis, wir sprechen heute zwar viel von Apps auf Rezept, aber wem das am Handy zu klein oder zu unhandlich ist oder wer vielleicht auch gar kein Smartphone hat, die Fälle gibt es ja auch, es gibt von diesen Apps auch eine Version, die kann man einfach im Webbrowser öffnen und dann kann man das ganz normal auch am Computer machen. Das heißt, man braucht jetzt nicht unbedingt ein Smartphone dafür.
Das heißt, es gibt echt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich noch gefragt, kommt man denn irgendwie auch ran an die App, wenn der Arzt, die Ärztin die nicht verschreiben möchte?
Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, warum man das nicht verschreiben möchte. Aber ja, es gibt auch andere Möglichkeiten. Nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern eben auch PsychotherapeutInnen dürfen nämlich solche Apps verschreiben. Und wenn man jetzt schon eine bestätigte Insomnie-Diagnose hat, zum Beispiel eben schon mal im Schlaflabor war und dann hat man da vielleicht sogar einen Befund bekommen, dass es sich dabei um eine chronische Insomnie handelt, dann kann man auch direkt bei der Krankenkasse die Kostenübernahme beantragen. Also dann braucht man gar nicht diesen Umweg über das Rezept und die Verordnung gehen.
Ah, sehr praktisch.
Genau, das heißt in der Praxis dann einfach, man sucht sich aus dem Verzeichnis sogenannter digitaler Gesundheitsanwendungen, so heißen die Apps nämlich ganz offiziell, die App raus, die man haben möchte und sagt der Kasse dann, hey, ich habe eine Insomnie-Diagnose, Deshalb möchte ich gerne die App XY nutzen. Und dann kann die Kasse einem auch direkt einen Freischaltcode schicken. Und dieses Verzeichnis digitaler Gesundheitsanwendungen, das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr draufklicken und dann seht ihr diese Apps. Einschränkend, vielleicht sollte ich an der Stelle noch sagen, für gesetzlich Versicherte werden die Kosten für solche Apps in Deutschland zu 100% übernommen. Bei den privaten Krankenversicherungen, da muss man einfach vorher nachfragen. Und wenn alle Stricke reißen oder uns jetzt auch vielleicht jemand aus Österreich oder der Schweiz zuhört und sich fragt, ob auch er oder sie diese App nutzen kann, denn zumindest für die Schweiz weiß ich es, da gibt es das noch nicht, da werden die Kosten jetzt nicht regulär übernommen. Ja, auch diese Menschen können natürlich so eine App nutzen. Da muss man einfach die Kosten von rund so 225 bis 250 Euro dann gegebenenfalls selber tragen.
Das ist natürlich eine Summe, aber ich sag mal so, wer Insomnie hat, hat einen hohen Leidensdruck und es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt.
Ja.
Jetzt hast du eben schon gesagt, man sucht sich die App des Vertrauens raus. Welche gibt es denn überhaupt? Wie viele verschiedene?
Also für die Insomnie gibt es aktuell 3 Apps in eben diesem Verzeichnis digitaler Gesundheitsanwendungen. Und also die 3, die kann man sich aktuell auf Rezept verschreiben lassen. Die älteste ist Somnio. Dann gibt es die App Hello Better Schlafen und seit neuestem gibt es auch noch Somnovia. Die gibt es jetzt nicht als App für Smartphone, sondern das Programm läuft ausschließlich am Computer. Aber wie gesagt, also es gibt 3 und da kann man sich eine aussuchen. Inhaltlich gibt es jetzt sicher keine großen Unterschiede zwischen den Apps, auch wenn ich zugeben muss, ich kenne jetzt nicht alle 3 im Detail. Also ich glaube, da kommt es eher so ein bisschen drauf an, welche App gefällt mir oder gibt es die vielleicht noch auf Englisch? Kann ja auch Menschen geben, die das lieber auf Englisch machen möchten. Und dann gibt es eben Apps, die gibt es zum Beispiel auf Englisch oder auch andere, die gibt es nur auf Deutsch. Wichtig ist vielleicht auch noch, alle 3 Apps mussten vorher erst mal zeigen, dass sie wirksam sind, um überhaupt langfristig in dieses Verzeichnis digitaler Gesundheitsanwendungen aufgenommen zu werden. Das heißt, wirksam sollten sie alle sein.
Das ist also gut, man kann im Endeffekt gar nichts richtig falsch machen. Dann lass uns mal drüber sprechen, was so eine App überhaupt macht. Tina, unsere Hörerin, die hat Somnio, also die älteste, benutzt. Und bei ihr ging das dann so los.
Man muss in den ersten beiden Wochen ein Schlaftagebuch führen und genau aufschreiben, wann man ins Bett geht, wie lange man denkt, dass man braucht zum Einschlafen, wie lange man dann am Stück schläft, wie oft man aufwacht, wann man morgens aufsteht, wie man den Schlaf einschätzt, ob der gut war oder schlecht.
Christine, warum ist denn so ein Schlaftagebuch hilfreich? Empfiehlst du das auch bei dir in der Schlaftherapie?
Ja, also ein Schlaftagebuch ist in der Schlaftherapie wirklich relativ zentral, muss ich sagen. Und auch meine Patientinnen und Patienten bekommen das. Meistens schicke ich denen das sogar schon vorher, also vor unserem ersten Gespräch per Mail zu und bitte sie dann, das eben ab 2 Wochen vor unserem ersten Gespräch dann bei uns in der Schlafambulanz auch wirklich jeden Tag auszufüllen. Einerseits kann man damit nämlich schon vor Beginn der Therapie den Ist-Zustand erfassen. Also dieses Tagebuch, das hilft dabei, Fragen zu beantworten wie, wie lange brauche ich in der Regel zum Einschlafen? Wie oft wache ich auf und wie lange liege ich dann in der Nacht auch wach? Wie viel schlafe ich überhaupt in einer durchschnittlichen Nacht insgesamt?
Ja, das, was Tina beschrieben hat, ne? Ja.
Und das sind ganz wichtige Fragen auch für uns. Und man kann natürlich dann auch schön die Wirksamkeit der Therapie verfolgen. Also man sieht dann in diesem Schlaftagebuch, schlafe ich schneller ein oder wache ich vielleicht weniger oft auf oder auch geht's mir am Tag besser. Und das Tagebuch kann auch dabei helfen, bestimmte Muster zu erkennen. Also zum Beispiel, wie regelmäßig überhaupt mein Schlafrhythmus ist, ob ich, wenn ich später ins Bett gehe, besser schlafe oder ob ich zum Beispiel am Wochenende besser schlafe als unter der Woche oder gibt es vielleicht auch irgendwelche anderen Dinge, die meinen Schlaf beeinflussen. Also auch das kann man damit eben beantworten.
Mhm.
Und dann auch im Verlauf der Therapie nutze ich das total gerne, um so bestimmte Gedanken, die Patientinnen und Patienten manchmal in Bezug auf ihren Schlaf haben, zu überprüfen. Also beispielsweise sind viele PatientInnen davon überzeugt, dass auf eine schlechte Nacht immer auch ein schlechter Tag folgt. Also dass sie da nicht leistungsfähig sind oder nicht guter Stimmung. Kann man sich auch vorstellen, das ist kein besonders hilfreicher Gedanke, wenn man diesen Eindruck hat, weil das setzt dann am Abend auch unter Druck.
Mhm.
Also ich muss jetzt einschlafen, um eben das am nächsten Tag auch zu verhindern. Und mit diesem Schlaftagebuch kann man aber dann auch überprüfen, wie stark dieser Zusammenhang eigentlich ist und ob der wirklich so stark ist, wie man es glaubt. Und in vielen Fällen stellt sich raus, der Zusammenhang, der ist gar nicht so stark. Und insofern kann man das dann auch wirklich in der Therapie gut nutzen, dieses Tagebuch.
Oh, das kann ich so gut verstehen. Ich meine, ich habe keine Insomnie, aber diesen Druck, den man sich macht, oh Gott, der Tag, vielleicht hat man was Wichtiges vor und dann braucht man dringend guten Schlaf, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja. Total, ja.
Läuft es bei allen Apps so, dass man so ein Schlaftagebuch führt?
Ja, also ich habe bei allen drei, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben und die es eben in diesem Verzeichnis digitaler Gesundheitsanwendungen gibt, mal nachgeschaut und bei allen dreien muss man ein Schlaftagebuch führen. Wie gesagt, das halte ich auch für total wichtig und es hätte mich sehr erstaunt, wenn es eine App gegeben hätte, wo man das nicht muss.
Mhm. Bei Tina kam dann irgendwann der Moment, wo die App ihr dann gesagt hat, was sie verändern soll.
Ich bin sonst immer um 9:30 ins Bett gegangen und durfte dann halt erst um 11:30 ins Bett. Und das war dann schon ein Riesenunterschied zum einen. Und wenn man dann nicht innerhalb einer Viertelstunde einschläft, muss man auch wieder aufstehen, rausgehen, lesen dann zum Beispiel. Also man soll nicht Fernsehen gucken oder so. Und dann darf man erst wieder ins Bett zurückgehen, wenn man wirklich richtig müde ist. Und so muss man das durchziehen, egal ob Wochenende ist, ob Urlaub ist. Man muss dann immer, also ich musste um 11:30 ins Bett und morgen um 6 aufstehen.
Christine, was die App Tina da empfohlen hat, erscheint dir das sinnvoll?
Ja, ich würde mal sagen, der Plan hätte auch von mir sein können.
Also sehr gut.
Naja, ich wollte jetzt nicht mich selber loben.
Doch, ich mache das einfach.
Danke dir. Was die App Tina da empfohlen hat, also die Zeit, die sie im Bett verbringt, insgesamt zu verkürzen, also bei ihr waren das ja 6,5 Stunden statt vorher 8 bis 8,5 Stunden. Und eben auch diese Empfehlung, wenn sie nicht innerhalb von einer Viertelstunde einschlafen kann, dann wieder aufzustehen, das Bett zu verlassen und sich eben anderweitig zu beschäftigen, bis sie das Gefühl hat, jetzt bin ich schläfrig genug, jetzt könnte es klappen mit dem Einschlafen. Das sind wirklich die Grundstrategien der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie. Und übrigens wissen wir aus Studien auch, gerade diese Verkürzung der im Bett verbrachten Zeit, also dieses Runtergehen auf 6,5 Stunden, jetzt in Tinas Fall, das ist wirklich eine super wirksame Strategie zur Behandlung der Insomnie.
Jetzt ist ja die Frage, Tina hat das Tagebuch gemacht und dann kam diese Empfehlung dabei raus. Wie kommt die App da drauf?
Ja, da kommt jetzt eben wieder dieses Schlaftagebuch ins Spiel. Aus dem, was Tina da eingetragen hat, da hat die App nämlich ermittelt, dass Tina durchschnittlich, also meistens schaut man da so auf die vergangenen 14 Tage, 6,5 Stunden pro Nacht geschlafen hat. Und vermutlich auch eben, dass sie an den meisten Tagen morgens um 6 Uhr aufsteht. Und da sagt die App dann einfach, wenn Tina nur 6,5 Stunden pro Nacht schläft, dann sollte sie auch nicht mehr Zeit im Bett verbringen. Und deshalb gab es dann eben diese Empfehlung, weil sie ja morgens auch um 6 aufstehen muss. Das ist ja quasi dann so, kann man ja einfach zurückrechnen von 6 Uhr, 6,5 Stunden. Dann kam eben die Empfehlung, geh später ins Bett und zwar erst um 23.30 Uhr.
Was bringt das denn, wenn man wie Tina nur noch 6,5 Stunden pro Nacht im Bett verbringen darf?
Ja, das ist ganz klar. Also das ist für Tina, wie für die meisten Menschen, zu wenig Schlaf. Führt aber dazu, dass so dieser innere Akku, den wir in uns tragen, systematisch entladen wird. Also ich erkläre meinen Patientinnen und Patienten immer, das ist wie, wenn man das Smartphone am Abend lädt oder in der Nacht lädt und das Ladekabel immer einfach zu früh rauszieht, bevor der Akku vollgeladen ist. Dann entleert sich der Akku unterm Strich irgendwann. Und das sorgt aber dafür, dass die Müdigkeit oder Schläfrigkeit am Abend sehr, sehr stark ansteigt. Und das hilft dann dabei, eben gut auch einzuschlafen und auch besser durchzuschlafen. Das heißt, ein bisschen anders beschrieben, der Schlaf, der vorhanden ist, die bei Tina 6,5 Stunden, der wird eben in diese 6,5 Stunden, die sie jetzt im Bett liegen darf, gepresst. Und damit schafft man eben eine Situation, in der der Patient, die Patientin erleben kann, hey, das Einschlafen funktioniert besser, ich schlafe auch besser durch. Und damit hat man auch eine Situation, in der man zum ersten Mal häufig nach vielen Jahren wieder erleben kann, hey, das Schlafen, das klappt, also mein Körper kann das. Und das ist natürlich eine super Situation, um erstmal wieder zu lernen, guter Schlaf ist möglich.
Mhm. Erstmal wieder zu lernen, das ist das Stichwort. Mhm. Tina hat erzählt, bei ihr kam dann nach und nach immer mal wieder so eine Viertelstunde mehr Bettzeit dazu. Ja. Also sie konnte dann 15 Minuten früher ins Bett gehen. Ist das so ein übliches Konzept, also dann doch immer ein kleines bisschen mehr Schlaf zu ermöglichen?
Ja, also auch das ist ein Grundprinzip dieser kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie. Läuft bei mir in der Therapie genauso ab. Das heißt, zuerst reduziert man die Zeit im Bett. Bei Tina ist es ja auch relativ stark. Also wenn man sagt, ja, vorher waren es 8,5 Stunden Zeit im Bett, jetzt 6,5, das sind 2 Stunden weniger. Und damit schafft man eben erstmal diese Situation, diese Lernmöglichkeit, also das Schlafen funktioniert wieder. Aber die 6,5 Stunden, das wäre auf Dauer natürlich zu wenig. Und deshalb sagt man, hey, wenn das jetzt bei 6,5 Stunden gut klappt, warum soll es denn nicht auch bei 6 3/4 Stunden klappen? Oder bei 7 Stunden? Und das macht man dann eben so lange, also diese Viertelstunde da hinten anhängen. Manchmal hängt man auch direkt eine halbe Stunde an. Das ist so ein bisschen je nach Gusto der Therapeutin oder des Therapeuten und wie sich auch eben der Patient, die Patientin fühlt. Das macht man so lange, bis man eine Schlafdauer erreicht hat, bei der eben der Schlaf gut funktioniert, also der Patient, die Patientin das Gefühl hat, das ist alles stabil und ich schlafe gut, aber wo auch der Patient und die Patientin sagt, okay, das ist zumindest für jetzt eine gute Dauer. Das muss auch nicht auf ewig so bleiben, also vielleicht kommt man auch am Ende der Therapie bei 7 Stunden raus, aber Patientinnen und Patienten lernen ja auch, wie da vorzugehen ist und können dann auch ihre Zeit im Bett, in der Zeit nach der Therapie auch noch weiter anpassen.
Das heißt, wir können zusammenfassen. Die App, die fragt nach, wie man schläft als allererstes, das Schlaftagebuch, macht dann Empfehlungen, was man anders machen soll. Bei Tina eben diese Begrenzung der Zeit im Bett. Mhm. Und außerdem dazu, das hat sie auch noch erzählt, gibt es eben so Tipps zum Thema Schlaf und Entspannung, Schlafhygiene, genau, wichtige Informationen und so weiter und so fort. Wir können also sagen, es ist eigentlich all das, was du auch in deiner Therapie machst.
Genau, also für die Apps wurde eben diese kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie, also das ist ja das, was ich auch anbiete bei uns in der Schlafambulanz, einfach quasi in den digitalen Raum übertragen. Und in manchen Apps trifft man dann sogar auf einen virtuellen Therapeuten oder eine virtuelle Therapeutin. Jetzt muss man sagen, ich sehe Patientinnen und Patienten in der Einzeltherapie. Es gibt natürlich auch Gruppentherapien in Präsenz. Aber jetzt gerade in der Einzeltherapie kann ich natürlich noch ein bisschen stärker auf den Patienten oder die Patientin eingehen und die Therapie ein bisschen anpassen. Aber die Grundelemente dieser kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie, die findet man eben auch in dieser Therapie per App. Und man muss sagen, die Studienlage spricht dafür, dass eben auch so eine digitale, nicht individualisierte Therapie hilfreich ist.
Ja, lass uns bitte genauer in die Studien schauen. Wie erfolgsversprechend ist eine Therapie per App?
Also wenn man die Online-Therapie zu Ende führt, dann sind die Chancen gut, dass es zu einer Verbesserung der Symptome kommt. Manche Studien, aber jetzt nicht alle, aber manche ist ja auch schon gut, finden für die digitalen Therapien sogar ähnlich gute Ergebnisse wie bei einer Therapie in Präsenz, also wo man sich mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin trifft.
Ja, und du hast es ja eben auch schon gesagt, ne? Es gibt lange Wartelisten und man braucht einfach eine Alternative, wenn kein Therapeut, keine Therapeutin in der Nähe ist. Und das spricht ja auch für die App. Lass uns mal kurz drüber sprechen, wer von der App profitieren kann und wer vielleicht ja auch nicht.
Also Studien zeigen, dass Patientinnen und Patienten, die sich in der digitalen Welt nicht so zu Hause fühlen, eher Schwierigkeiten haben mit so einer Therapie per App. Und auch solche, die bei Therapiebeginn sehr schwere Insomnie-Symptome haben, also da wirklich sehr, sehr einen hohen Leidensdruck haben. Mhm. Das bedeutet, es ist vielleicht eher für nicht ganz so schwere Fälle geeignet, wobei ich auch sagen würde, ausprobieren lohnt sich immer, gerade in Anbetracht eben der Wartezeiten. Und vielleicht auch eher für Patientinnen und Patienten, denen es auch ohne persönliche Unterstützung durch einen Therapeuten oder eine Therapeutin gelingt, die Empfehlungen aus der App umzusetzen. Weil da muss ich sagen, das erlebe ich schon auch immer wieder so in meiner therapeutischen Arbeit, dass es nicht allen Menschen gleich gut gelingt, dann auch wirklich diese Dinge, die man da empfiehlt, umzusetzen. Und das ist natürlich was, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich regelmäßig trifft, kann das deutlich leichter sein.
Das kann ich mir so gut vorstellen, weil ich war auch total beeindruckt von Tina, dass sie das so durchgezogen hat, wirklich dann am Wochenende um 6 Uhr aufzustehen, weil die App ihr das gesagt hat. Also ich meine ganz ehrlich, da brauchst du auch eine ganz große Disziplin. Und ich kann mir vorstellen, wenn da jemand sitzt, der dann so ein bisschen mahnend guckt und sagt, hast du das denn gemacht? Dass man sich dann auch mehr anstrengt, weißt du, das ist so ein sozialer Druck dann irgendwie auch.
Ja, oder vielleicht auch, das erlebe ich eher noch so, mehr die Motivation einerseits und eben auch nochmal betonen, dass wir wirklich wissen, dass das hilfreich ist. Aber vielleicht auch, wenn sich jemand damit schwer tut, dass man da gemeinsam dann auch überlegt, wie man es etwas leichter machen kann. Also zum Beispiel, dass man sich am Tag dafür belohnt und so. Und das sind natürlich so kleine Feinheiten, die dann im Gespräch zwischen zwei Menschen einfach auftauchen und wo ich dann auch meine Erfahrung spielen lassen kann. Aber die jetzt vielleicht eine App nicht unbedingt so auf Lager hat.
Ja.
Und dann muss man auch noch sagen, natürlich für Menschen, die jetzt sagen, irgendwie so digital, nee, ich brauche irgendwie wirklich den menschlichen Kontakt. Vielleicht auch gerade ältere Menschen, obwohl natürlich diejenigen, die auch viel Erfahrung im digitalen Raum haben, die werden natürlich auch älter. Aber gerade bei älteren Menschen könnte ich mir noch vorstellen, dass manchmal dann so eine App vielleicht gar nicht so gut geeignet ist.
Ja, ja. Ich habe gelesen, bei der App soll es eine hohe Abbrecherquote geben.
Ja, also in Studien, daraus weiß man das halt, da ist die Abbruchquote meist so moderat, also meist 50-80% derjenigen, die anfangen, beenden auch die Therapie. Ja, jetzt weiß man natürlich nicht, ob das im wirklichen Leben nicht vielleicht sogar ein bisschen höher ist, weil ich natürlich auch ein bisschen Commitment habe, wenn ich da sage, ich mache bei der Studie mit.
Ja.
Ja, und das ist natürlich die Frage, wie kann man das erklären? Eben, ich habe niemanden, zu dem ich eine persönliche Beziehung aufbauen kann, der mich vielleicht motiviert, mir zur Seite steht, wenn es mal schwierig ist, aber der vielleicht auch so Sorgen oder Fragen auffängt. Und eben niemanden, den ich regelmäßig sehe, wo ich dann auch weiß, aha, die Frau Blume hat mir gesagt, jetzt in meinem Fall, ich soll das so und so machen und beim nächsten Mal wird sie mich fragen, wie es funktioniert hat. Und dann möchte ich vielleicht auch sagen, hey, ich habe das gut durchgezogen. Das fehlt natürlich alles bei der App und könnte eben erklären, dass die Abbruchquote da gegebenenfalls höher sind als jetzt bei einer Therapie in Präsenz. Aus der Forschung wissen wir auch, dass aber selbst ein digitaler Therapeut oder eine Therapeutin und auch so regelmäßige Reminder, die vielleicht die App schickt, also auch irgendwelche Push-Nachrichten und auch ein gewisses Support-Angebot, wenn es eben mal Probleme gibt, dass die Patientinnen und Patienten es leichter machen können, am Ball zu bleiben. Das ist natürlich auch was, wo man sagen kann, okay, App heißt ja nicht immer, dass es ausschließlich im digitalen Raum stattfindet, sondern eben man kann sowas wie ein Support-Angebot zusätzlich machen, wo man dann auch diese Faktoren, die häufig zum Abbruch führen, versucht, etwas aufzufangen.
Ja, Tina hat das erzählt, dass bei ihr dieser Chatbot, dieser digitale Helfer Albert hieß.
Mhm.
Und sie meinte, sie fand es auch total hilfreich, da mal so ein bisschen hin und her zu chatten und die Antworten auch gut. Also man kann da Fragen stellen und so weiter. Also ich sag mal so, die Leute, die diese Apps machen, die versuchen, glaube ich, schon, das so persönlich wie möglich zu gestalten.
Ja, und das sind ja auch alles in der Regel Menschen, die viel Erfahrung haben eben in der Insomnietherapie und die wissen, was sind häufige Fragen, wie verlaufen solche Dialoge häufig, wie motiviere ich Patientinnen und Patienten, welche Formulierungen nutze ich in Situationen, wo es mal schwierig ist. Und das kann man natürlich da dann auch mit zum Einsatz bringen.
Über Schlafen. Mythencheck.
Ich kann nie wieder gut schlafen. Das ist ja eigentlich ein bisschen mehr als ein Mythos, also eher so eine Art Glaubenssatz. Viele Menschen, die Schlafprobleme haben und eben darunter dann auch enorm leiden, die haben ja Angst, dass es gar nicht besser wird. Also echt niemals, weil Insomnie auch eine chronische Erkrankung sein kann. Christine, deswegen wollten wir uns heute unbedingt mal diesem Satz annehmen in dieser Folge. Was sagst du dazu?
Ja, also ich höre das auch immer, immer wieder. Von Patientinnen und Patienten, die eben nach 8, 10, 15 Jahren, die sie mit der Insomnie gelebt haben, zu mir kommen und sagen, ich glaube, mein Körper, der kann das gar nicht mehr. Und die davon überzeugt sind, weil es sich eben für sie genauso anfühlt. Und die dann manchmal total überrascht sind, dass es eben doch geht. Und dass sie mit eigentlich ja recht einfachen Strategien, also wenn man sowas überlegt wie Verkürzung der Zeit im Bett, das ist ja jetzt nicht Raketenwissenschaft, die mit so einfachen Strategien dann doch wieder lernen können, gut zu schlafen. Klar, man muss auch sagen, das klappt nicht bei allen gleich gut und bei manchen führt es auch gar nicht zum Erfolg. Das ist einfach Teil ja auch der Therapie. Aber manchmal ist eben auch der Weg das Ziel und vielleicht sagt man auch am Ende der Therapie sowas wie, es ist nicht perfekt und mein Schlaf ist jetzt auch nicht perfekt, aber es ist gut so, wie es ist. Und das ist dann eigentlich wunderschön.
Ja, absolut. Auch Tinas Geschichte ist ja so eine mit einem Happy End. Mhm. Ihr habt das ganz am Anfang der Folge gehört, sie war total überrascht davon, wie gut ihr diese App geholfen hat. Und heute sagt sie:
Also ich habe auch jetzt manchmal noch eine schlechte Nacht, aber dann finde ich das gar nicht mehr schlimm. Also ich fühle mich einfach viel, viel freier auch und viel besser körperlich, aber auch geistig einfach, weil ich mich auch mit dem Thema eigentlich gar nicht mehr auseinandersetze. Früher hat es halt immer auch mein Tag irgendwie so bestimmt. Ich war halt immer müde, ich habe das immer gemerkt, ich habe immer gedacht, oh mein Gott. Also ich laufe sehr viel und wenn ich jetzt auf einen Marathon trainiert habe oder so, dann habe ich immer gedacht, was könnte ich jetzt vielleicht besser laufen, wenn ich jetzt einmal ausgeschlafen wäre oder so. Und das fühlt sich jetzt halt viel, viel besser an.
Boah, wenn ich das höre, das ist so schön. Und gerade, dass sie auch sagt, dass der Schlaf einfach nicht mehr das zentrale Thema ist, dass es sie nicht mehr jeden Tag begleitet und auch eine schlechte Nacht vielleicht einfach nur eine schlechte Nacht ist und keine Katastrophe. Das ist einfach echt so schön, das zu hören.
Ja, was würdest du denn allen empfehlen, die uns gerade zuhören und die sich denken, oh, ich wünschte, mir würde es so gehen wie Tina?
Meine Empfehlung ist wirklich, probiert es aus. Es ist eine Chance und ich würde denken, man kann durch die Nutzung von so einer App erstmal nur profitieren. Und wenn es nicht hilft oder vielleicht auch, wenn man sagt, digital, boah, das kann ich mir einfach irgendwie gar nicht vorstellen, dann kann man es ja immer noch bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin versuchen. Was man auch machen kann, ist, man kann sich auch irgendwo auf die Warteliste setzen lassen und sagen, okay, in der Zwischenzeit, bis ich dann meinen Termin bekomme, gebe ich der App mal eine Chance und ich probiere es. Und selbst wenn man dann zum Beispiel eine Verbesserung merkt und sagt aber, ich will die Therapie trotzdem noch machen, dann kann man auch das machen.
Und damit sagen wir, danke Tina, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und damit auch anderen hoffentlich Mut gemacht hast. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und wenn ihr euch auch bei uns melden wollt mit Fragen, vielleicht auch mit einem Themenvorschlag oder vielleicht ja auch, weil ihr schnarcht und darüber berichten könnt für eine unserer nächsten Folgen, dann schreibt uns gern an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und jetzt schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.